Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Im Mittelpunkt dieser und der nächsten Sendung stehen die Schlusskapitel des 2. Samuel-Buches. Also die Kapitel 21 und 22 in dieser Sendung und die Kapitel 23 und 24 in der nächsten. Zusammen bilden sie gewissermaßen eine Brücke zu den beiden Königsbüchern, die sich im Alten Testament gleich danach anschließen. Die letzten 4 Kapitel im 2. Buch Samuel bilden eine Art Brücke zu den beiden Königsbüchern, die sich im Alten Testament danach anschließen. Manche Bibelausleger sind gar der Meinung, dass die fraglichen 4 Kapitel erst später zum 2. Samuel-Buch hinzugefügt wurden, also ein Nachtrag sind. Ob das wirklich zutreffend ist, kann ich nicht beurteilen. Auf jeden Fall endet die fortlaufende Berichterstattung über Davids Königtum vor diesen 4 Kapiteln und wird erst danach am Anfang des 1. Buches der Könige fortgesetzt. Das heißt, die Kapitel 21, 22, 23 und 24 unterscheiden sich allein schon vom Inhalt her recht deutlich von den vorhergehenden und nachfolgenden Kapiteln. Am Anfang von Kapitel 21 wird eine Hungersnot erwähnt, die den Menschen in Israel zu schaffen macht. Vers 1. Es war eine Hungersnot zu Davids Zeiten 3 Jahre nacheinander. Und David suchte das Angesicht des Herrn, und der Herr sprach, auf Saul und auf seinem Hause liegt eine Blutschuld, weil er die Gibeoniter getötet hat. Die Gründe für die Hungersnot, die immerhin 3 Jahre andauert, ist also in der Vergangenheit zu suchen. Davids Vorgänger im Amt des Königs, nämlich Saul, hat offenbar Blutschuld auf sich geladen, sprich andere Menschen zu Unrecht getötet. Doch die Strafe für diese Schuld trifft jetzt eine Vielzahl von Menschen. König David ist alarmiert, will der Sache auf den Grund gehen und versuchen, Versöhnung mit den Gibeonitern herbeizuführen. Ich lese weiter ab Vers 2. Da ließ der König die Gibeoniter rufen und sprach mit ihnen. Die Gibeoniter aber gehörten nicht zu den Israeliten, sondern waren übrig geblieben von den Amoritern. Und die Israeliten hatten einen Bund mit ihnen geschlossen. Jedoch suchte Saul sie auszurotten in seinem Eifer für Israel und Juda. Da sprach David zu den Gibeonitern, »Was soll ich für euch tun, und womit soll ich Sühne schaffen, dass ihr das Erbteil des Herrn segnet?« Die Gibeoniter sprachen zu ihm, »Es ist uns nicht um Gold noch Silber zu tun, bei Saul und seinem Hause. Auch steht es uns nicht zu, jemand zu töten in Israel.« Er sprach, »Was wollt ihr dann, dass ich für euch tun soll?« Sie sprachen zum König, »Von dem Mann, der uns zunichte gemacht hat und der uns vertilgen wollte, dass uns nichts bleibe in allen Landen Israels, aus seinem Hause gebt uns 7 Männer, damit wir sie aufhängen vor dem Herrn in Gibeon auf dem Berge des Herrn.« Der König sprach, »Ich will sie euch herausgeben.« Aber der König verschonte Mephibosheth, den Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, um des Eides willen, den David und Jonathan, der Sohn Sauls, einander vor dem Herrn geschworen hatten. Soweit die Verse 2-7. Um zu verstehen, was da in der Vergangenheit vor sich gegangen ist, muss man im Grunde bis in die Zeit Josuas zurückgehen. Damals, zur Zeit der Landnahme, hatten die Gibeoniter Josua dazu gebracht, einen Bund mit ihnen zu schließen, obwohl Gott ausdrücklich wollte, dass sich sein Volk Israel mit niemandem verbündet. Doch Josua wurde von den Gibeonitern regelrecht ausgetrickst. Im 9. Kapitel des Josua-Buches können Sie die Geschichte nachlesen. Trotzdem war es selbstverständlich, dass ein geschlossener Vertrag über ein Bündnis eingehalten werden musste. Ja, Bündnistreue wurde damals von vielen Völkern als eine Art heilige Verpflichtung angesehen, die man nicht einfach nach Belieben außer Kraft setzen konnte. Und wenn sich schon heidnische Völker dazu verpflichtet fühlten, eingegangene Bündnisse zu halten, um wie viel mehr war Israel, das Volk Gottes, daran gebunden? Also, die Gibeoniter hatten Josua zwar ausgetrickst, um ihn dazu zu bewegen, mit ihnen einen Bund zu schließen, aber dieser Bund war für beide Seiten über den Tod Josuas hinaus verbindlich. Doch als Saul einige Generationen später der erste König von Israel wurde, meinte er offenbar, sich nicht daran halten zu müssen. Er wollte einen rein israelitischen Staat und war mit einem Krieg gegen die Stadt Gibeon vertragsbrüchig geworden. Sauls Nachfolger David wiederum bemüht sich nun nachträglich um Schadensbegrenzung. Er wendet sich an die Gibeoniter und fragt die Verantwortlichen, was sie als Wiedergutmachung akzeptieren würden. Doch lassen Sie uns noch einen Moment darüber nachdenken, wie Gott mit dem noch immer schwelenden Konflikt zwischen Israel und den Gibeonitern umgeht. Weil der Vertragsbruch bisher nicht bereinigt wurde, bestraft Gott die Israeliten mit einer Hungersnot, die sich schon 3 Jahre hinzieht. Das heißt doch, dass in Gottes Augen noch kein Gras über die Sache gewachsen ist. Im Gegenteil, die Hungersnot trifft die Israeliten wie ein Gerichtsurteil. Auch andere Nationen wurden im Laufe der Geschichte für ihr gottloses Handeln bestraft. So sieht es jedenfalls die Bibel. Ich erinnere an Ägypten, an Babylon, an Assyrien oder an das Römische Reich. Können wir wirklich sicher sein, dass sich Ähnliches nicht auch in der Gegenwart oder Zukunft ereignen kann? Aus meiner Sicht haben beispielsweise bestimmte Ereignisse des Ersten und Zweiten Weltkrieges ebenfalls die Dimensionen göttlicher Gerichtsurteile gehabt. Und seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges herrscht ja nicht Frieden auf Erden, sondern immer wieder brechen neue Konflikte aus. Natürlich gibt es dafür rein menschliche Begründungen, die sicher auch zutreffend sind. Letztendlich aber ist meines Erachtens die Sündhaftigkeit des Menschen daran schuld, dass die Welt nicht zur Ruhe kommt. Im Jesaja-Buch Kapitel 57 heißt es, die Gottlosen sind wie das ungestüme Meer, das nicht still sein kann und dessen Wellen Schlamm und Unrat auswerfen. Die Gottlosen haben keinen Frieden, spricht mein Gott. Zurück zu König David und seinen Verhandlungen mit den Gibeonitern. Ihre Forderungen sind grausam. Als Sühne dafür, dass König Saul den Bund mit ihnen nicht gehalten hat, fordern sie nun von seinem Nachfolger David, dass 7 Männer von den Nachfahren Sauls getötet werden. Das klingt barbarisch, aber gemessen an der Zahl der Todesopfer, die die Gibeoniter zu beklagen hatten, als ihre Stadt von Saul überfallen wurde, sind die 7 sicher nur eine geringe Zahl. In den Versen 10 bis 14 wird berichtet, wie die Mutter von 2 der getöteten Männer bei den 7 Toten ausharrt, um ihre Leichname vor einer Schändung zu bewahren. Vor allem die Vorstellung, dass sich Vögel oder wilde Tiere an den menschlichen Überresten gütlich tun könnten, bringt sie dazu, bei den Toten zu bleiben. In Vers 10 wird berichtet, da nahm Rizpa, die Tochter Ajas, ein Sackgewand und breitete es für sich aus auf dem Fels am Anfang der Ernte, bis Regen vom Himmel auf die Toten troff, und ließ am Tage die Vögel des Himmels nicht an sie kommen, noch des Nachts die Tiere des Feldes. Das Sackgewand diente der Frau wohl als Unterlage auf dem felsigen Platz, von dem sie sich anscheinend Tag und Nacht kaum entfernte. Der nächste Teil des Satzes umschreibt den Zeitraum, in dem sie dort Totenwache hielt. Vom Anfang der Erntezeit, also ungefähr von Mitte April, bis Regen vom Himmel auf die Toten troff, sprich, bis es irgendwann anfing zu regnen oder sogar bis zum Beginn der Regenzeit im Herbst. Als König David davon erfährt, nimmt er die liebevolle Geste der Frau zum Anlass, für die ganze Sippe Sauls ein ehrenvolles Begräbnis herzurichten. Dazu die Verse 11 bis 14. Und es wurde David angesagt, was Rizpa, die Tochter Ajas, Sauls Nebenfrau, getan hatte. Und David ging hin und nahm die Gebeine Sauls und die Gebeine seines Sohnes Jonathan von den Bürgern von Jabesch in Gilead. Die hatten sie vom Platz am Tor Betscheans heimlich weggenommen, wohin die Philister sie gehängt hatten zu der Zeit, da die Philister Saul schlugen auf dem Berge Gilboa. Und David brachte sie von dort herauf, und sie sammelten die Gebeine der Gehängten und begruben sie mit den Gebeinen Sauls und seines Sohnes Jonathan im Lande Benjamin in Zela, im Grabe seines Vaters Kisch, und taten alles, wie der König geboten hatte. Dieser Bibelabschnitt endet schließlich mit der Bemerkung, danach wurde Gott dem Lande wieder gnädig. Das heißt, die lang andauernde Hungersnot, von der ganz am Anfang die Rede war, findet nun ein Ende, nachdem die Gibeoniter Genugtuung erhalten haben. In den restlichen Versen von Kapitel 21 rückt David als erfolgreicher Krieger in den Mittelpunkt. Vor allem die immer wieder aufflammenden Konflikte mit den Philistern haben ihn auf Trab gehalten. Ab Vers 15 wird berichtet: Es erhob sich aber wieder ein Krieg der Philister mit Israel. Und David zog hinab und seine Männer mit ihm, und sie blieben in Gob, um mit den Philistern zu kämpfen. Und David wurde müde. Aber da war einer der Riesensöhne, und das Gewicht seines Speers war 300 Lot Kupfer. Dazu hatte er eine neue Rüstung. Der wollte David erschlagen. Aber Abishai, der Sohn der Zeruja, half David und schlug den Philister tot. Da beschworen David seine Männer und sprachen: Du sollst nicht mehr mit uns ausziehen in den Kampf, damit nicht die Leuchte in Israel verlischt. David, die Leuchte in Israel. Für sein Volk ist er von so großer Bedeutung, dass niemand ihn ohne weiteres ersetzen könnte. Das gilt auch, als David irgendwann seine nachlassenden Kräfte zu spüren bekommt. Ich vermute nämlich, dass seine Leute ihm deshalb raten, nicht mehr an jedem Kampf teilzunehmen, sondern zu Hause zu bleiben. Ein gut gemeinter Rat, den David gewiss erst nach einigem Zögern angenommen hat. Weiter ab Vers 18. Danach erhob sich noch ein Krieg bei Gob mit den Philistern. Da erschlug Sibbechai, der Huschatiter, den Saph, der auch einer vom Geschlecht der Riesen war. Und es erhob sich noch ein Krieg bei Gob mit den Philistern. Da erschlug Elhanan, der Sohn Jairs aus Bethlehem, den Goliath, den Gathiter. Der hatte einen Spieß, dessen Schaft war wie ein Weberbaum. Und es erhob sich noch ein Krieg bei Gad. Da war ein langer Mann, der hatte 6 Finger an seinen Händen und 6 Zehen an seinen Füßen. Das sind 24 an der Zahl. Und auch er war vom Geschlecht der Riesen. Und als er Israel Hohn sprach, erschlug ihn Jonathan, der Sohn Schammas, der ein Bruder Davids war. Diese 4 stammten vom Geschlecht der Riesen in Gad und fielen durch die Hand Davids und seiner Kriegsleute. Soweit die restlichen Verse von Kapitel 21. Dass ein Mann eine seltene körperliche Anomalie aufweist, nämlich 6 Finger an jeder Hand und 6 Zehen an beiden Füßen hat, ist durchaus glaubwürdig und bereitet kaum einem Bibelausleger Probleme. Mit den Riesen, die hier mehrmals erwähnt werden, haben viele jedoch Probleme. Im Zusammenhang mit dem Kampf, den David bereits in seiner Jugend gegen Goliath geführt hat und dessen Schilderung im 1. Samuelbuch Kapitel 17, habe ich schon einiges dazu gesagt. So könnte beispielsweise die Form von Goliaths Rüstung ihm das Aussehen einer wahren Kampfmaschine gegeben haben. Allein schon der Helm machte aus dem großen Kerl einen wehrhaften Riesen. Dieser Erklärungsversuch allein scheint mir aber nicht auszureichen. Schließlich ist im Alten Testament an einigen Stellen von Riesen die Rede. Im 1. Buch Mose Kapitel 6 werden sie gar als Helden der Vorzeit bezeichnet. Als Bibelleser kann ich sie also nicht einfach wegdiskutieren. Andererseits habe ich mir vorgenommen, dass die Riesen für mich persönlich nicht zu einem riesenhaften Problemfall werden sollen. Das heißt, ich muss mich wohl damit abfinden, dass ich das Rätsel um die Existenz dieser großen Gesellen nicht lösen kann. Und damit erreichen wir nun Kapitel 22, das aus nichts anderem besteht als aus einem sehr langen Dankpsalm. David hat ihn aus Dankbarkeit für seine Errettung aus Feindeshand verfasst. Inhaltlich entspricht er weitgehend Psalm 18. Sogar die Verszählung stimmt überein. Hier nun der erste Vers. Und David redete vor dem Herrn die Worte dieses Liedes zur Zeit, als ihn der Herr errettet hatte aus der Hand aller seiner Feinde und aus der Hand Sauls. Vermutlich hat David diesen Psalm gegen Ende seines Lebens verfasst. Insbesondere blickt er auf die Zeit zurück, als er sich nicht mehr vor König Saul versteckt halten musste, sondern sein Nachfolger wurde. Im Rückblick auf verschiedene Stationen seines Lebens wird David bewusst, wie oft Gott seine Hand im Spiel hatte und wie er ihn bis ins Alter hinein bewahrt hat. Gut möglich, dass auch der berühmte Psalm 23 in dieser Phase von Davids Leben entstanden ist. Denn gleich der erste Vers scheint darauf hinzuweisen, dass David inzwischen nicht mehr zu den Jüngsten zählt. Er lautet: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Statt mir wird nichts mangeln, könnte man auch sagen, ich benötige nichts mehr. Von älteren Leuten, denen man gern etwas zum Geburtstag schenken möchte, bekommt man ja öfters zu hören, du brauchst mir keine Geschenke zu machen, ich hab doch alles, was ich brauche, mehr benötige ich nicht. In aller Regel sagen sie das nicht mit einem traurigen Gesicht, sondern strahlen dabei eine innere Zufriedenheit aus. Und wenn sie Christen sind, haben sie dabei möglicherweise genau das im Sinn, was der Apostel Paulus im Philipperbrief so ausdrückt. Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Im Grunde wünsche ich jedem Menschen, ob alt oder jung, dass ihn diese Gewissheit durchs Leben trägt. Ein dankbarer Blick zurück in die eigene Vergangenheit kann manchmal dazu beitragen, dass man anschließend fröhlicher in die Zukunft blickt. Nämlich dann, wenn man, wie David, hier und da Gottes barmherziges Wirken in der Vergangenheit erblicken kann. Ich lese weiter ab Vers 2. David schreibt in seinem Psalm: Der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Erretter. Gott ist mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heils, mein Schutz und meine Zuflucht, mein Heiland, der du mir hilfst vor Gewalt. Gleich zu Anfang verwendet David hier mehrere Bilder, um uns sein Verhältnis zu Gott vor Augen zu malen. Hinter den teils meterdicken Mauern einer Burg findet man Sicherheit. Wenn man einem Feind gegenübersteht, bewahrt einem ein Schild vor tödlichen Pfeilen. Auf einem Berg kann man sich verstecken. David, der solche Situationen schon zur Genüge erlebt hat, sagt: Auf ganz ähnliche Weise ist auch Gott zu meiner Zuflucht und meinem Schutz geworden. Die allererste Aussage, der erste Vergleich, scheint mir in dieser kleinen Aufzählung allerdings am wichtigsten zu sein. Der Herr ist mein Fels. Der Fels zeugt nicht nur von der Beständigkeit und Wehrhaftigkeit Gottes, sondern auch von der Beschaffenheit des Glaubens an diesen Gott. Der Glaube ist nichts Ungewisses, der einen Mal durchs Leben trägt und dann wieder den Zweifeln Platz machen muss. Ebenso wenig ist mal der Gott Israels und dann eine andere Instanz dafür verantwortlich, dass David Schutz und Geborgenheit erlebt. Nein, so wie man einen schweren Felsen nicht einfach mal gegen einen anderen austauschen kann, so ist auch Gott nicht austauschbar. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle nun gern die restlichen Verse von Davids Dankpsalm vorlesen und nur bei Vers 36 einen kurzen Zwischenstopp einlegen. Bitte beachten Sie, dass sich David an vielen Stellen sehr poetisch ausdrückt. So wie er Gott mit einem Fels, mit einer Burg und mit einem Schild vergleicht, so vergleicht er beispielsweise Gottes Reden mit dem Donner bei einem Gewitter. Das heißt aber keinesfalls, dass David grundsätzlich in diesem Wetterphänomen Gottes Stimme zu erkennen glaubt. Hier also zunächst die Verse 4 bis 36. David schreibt: Ich rufe an den Herrn, den Hochgelobten, so werde ich vor meinen Feinden errettet. Es hatten mich umfangen die Wogen des Todes und die Fluten des Unheils erschreckten mich. Des Totenreichs Bande umfingen mich, und des Todes Stricke überwältigten mich. Als mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel, und mein Schreien kam vor ihn zu seinen Ohren. Die Erde bebte und wankte, die Grundfesten des Himmels bewegten sich und bebten, da er zornig war. Rauch stieg auf von seiner Nase und verzehrend Feuer aus seinem Munde. Flammen sprühten von ihm aus. Er neigte den Himmel und fuhr herab, und dunkel war unter seinen Füßen. Und er fuhr auf dem Cherub und flog daher, und er schwebte auf den Fittichen des Windes. Er machte Finsternis ringsum zu seinem Zelt und schwarze dicke Wolken. Aus dem Glanz vor ihm brach hervor flammendes Feuer. Der Herr donnerte vom Himmel, und der Höchste ließ seine Stimme erschallen. Er schoss seine Pfeile und streute sie aus, er sandte Blitze und jagte sie dahin. Da sah man das Bett des Meeres, und des Erdbodens Grund ward aufgedeckt bei dem Schelten des Herrn, vor dem Odem und Schnauben seines Zornes. Er streckte seine Hand aus von der Höhe und fasste mich und zog mich aus großen Wassern. Er errettete mich von meinen Feinden, von meinen Hassern, die mir zu mächtig waren. Sie überwältigten mich zur Zeit meines Unglücks, aber der Herr ward mein Halt. Er führte mich hinaus ins Weite. Er riss mich heraus, denn er hatte Lust zu mir. Der Herr tut wohl an mir nach meiner Gerechtigkeit. Er vergilt mir nach der Reinheit meiner Hände. Denn ich halte die Wege des Herrn und bin nicht gottlos wider meinen Gott. Denn alle seine Rechte hab ich vor Augen, und seine Gebote werfe ich nicht von mir, sondern ich bin ohne Tadel vor ihm und hüte mich vor Schuld. Darum vergilt mir der Herr nach meiner Gerechtigkeit, nach der Reinheit meiner Hände vor seinen Augen. Gegen die Heiligen bist du heilig, gegen die Treuen bist du treu, gegen die Reinen bist du rein, und gegen die Verkehrten bist du verkehrt. Denn du hilfst dem elenden Volk, und die Augen aller Stolzen erniedrigst du. Ja, du, Herr, bist meine Leuchte, der Herr macht meine Finsternis Licht. Denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit meinem Gott über Mauern springen. Gottes Wege sind vollkommen, des Herrn Worte sind durchläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Denn wer ist Gott, wenn nicht der Herr? Und wer ist ein Fels, wenn nicht unser Gott? Gott stärkt mich mit Kraft und weist mir den rechten Weg. Er macht meine Füße gleich den Hirschen und stellt mich auf meine Höhen. Er lehrt meine Hände streiten und meinen Arm den ehernen Bogen spannen. Du gibst mir den Schild deines Heils und deine Huld macht mich groß. Soweit die Verse 4 bis 36. Wie vorhin schon angekündigt, möchte ich hier einen kurzen Zwischenstopp einlegen, weil ich die zuletzt vorgelesene Aussage überaus bemerkenswert finde. Du gibst mir den Schild deines Heils und deine Huld macht mich groß. So spricht David, nachdem er gerade zuvor von seinen eigenen Fähigkeiten geschwärmt hat, die er mit Gottes Hilfe erlernen konnte. Wer dagegen den Schild des Heils in Anspruch nimmt, muss einfach nur auf Gott vertrauen und sich von ihm helfen lassen. Das hat David im Laufe seines Lebens auch gelernt. Auch, dass es nicht darauf ankommt, vor anderen Leuten als der große, mutige, barmherzige König dazustehen, sondern von Gottes Größe zu profitieren. »Deine Huld macht mich groß«, sagt David. »Du hast dich zu mir herabgebeugt und mich groß gemacht«, heißt es in einer modernen Bibelübersetzung. Wer von uns heute das mitbeten kann, braucht wirklich keine Angst vor der Zukunft zu haben. Die folgenden Verse in Davids Dankpsalm bekommen nun eine für uns eher befremdliche Tonlage. Er dankt Gott dafür, wie er seine Feinde besiegen und eben teilweise auch töten konnte. Am liebsten würde ich diesen Abschnitt einfach auslassen, aber wenn man sich mit dem Alten Testament beschäftigt, stößt man immer wieder auch auf sehr schroffe Aussagen. Hier noch einmal Vers 36 und dann der Rest von Davids Dankpsalm. David betet, »Du gibst mir den Schild deines Heils und deine Huld macht mich groß. Du gibst meinen Schritten weiten Raum, dass meine Knöchel nicht wanken. Meinen Feinden jagte ich nach und vertilgte sie, und ich kehre nicht um, bis ich sie umgebracht habe. Ich brachte sie um und hab sie zerschmettert, dass sie nicht mehr aufstehen können.« Sie sind unter meine Füße gefallen. Du hast mich gerüstet mit Stärke zum Streit. Du kannst mir unterwerfen, die sich gegen mich erheben. Du hast meine Feinde zur Flucht gewandt, dass ich vernichte, die mich hassen. Sie sehen sich um nach dem Herrn, aber da ist kein Helfer, er antwortet ihnen nicht. Ich will sie zerstoßen zu Staub der Erde, wie Dreck auf der Gasse will ich sie zerstäuben und zertreten. Du hast mir aus dem Aufruhr meines Volkes geholfen und machst mich zum Haupt über Heiden. Ein Volk, das ich nicht kannte, dient mir. die Söhne der Fremde huldigen mir und gehorchen mir mit gehorsamen Ohren. Die Söhne der Fremde verschmachten und kommen mit Zittern aus ihren Burgen. Der Herr lebt, und gelobt sei mein Fels, und Gott, der Fels meines Heils, sei hoch erhoben, der Gott, der mir Vergeltung schafft und mir die Völker unterwirft. Er hilft mir aus von meinen Feinden. Du erhöhst mich über die, die sich gegen mich erheben, vor dem Mann, der Gewalt tat, rettest du mich. Darum will ich dir sagen, Herr, unter den Heiden und deinen Namen Lob singen, der seinem Könige großes Heil gibt und Gnade erweist seinem gesalbten David und seinem Hause ewiglich. Soweit die restlichen Verse aus Davids Dankpsalm, der weitgehend Psalm 18 entspricht. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass sich David ganz am Ende dieses Psalms immer mehr als ein Mensch an Gottes Seite beschreibt, wie ein leuchtendes Vorbild für die nachfolgenden Könige, bis ganz am Schluss sogar davon die Rede ist, dass Gott Gnade erweist seinem Gesalbten, David und seinem Hause ewiglich. Besonders der Begriff ewiglich deutet an, dass hier ein Nachkomme Davids in den Blickpunkt gerückt wird, von dem David eigentlich noch nichts wissen kann, nämlich Jesus Christus. Das war's mal wieder. Das war eine weitere Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel. Beim nächsten Mal stehen die beiden letzten Kapitel aus dem 2. Samuelbuch im Mittelpunkt. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch dann wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.